Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, Neuanfang, das ist ja der Wunsch ganz gewiss von allen von uns irgendwann mal. Da ist ein Tag zu Ende gegangen, er war definitiv nicht optimal. Der nächste Tag muss auf alle Fälle besser werden. Aber gleich am nächsten Tag, früh nach dem Aufstehen, stellt man fest, das schmutzige Geschirr von gestern Abend steht noch auf dem Tisch. Okay, schnell in die Spülmaschine rein und die Spülmaschine ist voll. Auch nicht angestellt. Ja, so schnell geht es manchmal mit dem, wo wir neu anfangen wollen. Wir können machen, was wir wollen. Unsere Vergangenheit holt uns doch immer wieder in irgendeiner Weise ein und wir müssen damit umgehen. Das gilt für uns persönlich, das gilt für uns als Gemeinde und das gilt auch für unser Land. Über den Neuanfang für unsere Gemeinde im nächsten Jahr in der Scharnhorststraße haben wir ja am Reformationstag nachgedacht. Es war ein gutes Miteinander. Über 100 Leute waren da. Und da sind manche Träume auch zum Vorschein gekommen. Auch mit Wehmut haben wir daran gedacht, dass wir die Messehalle und all dem, was wir hier in der Messehalle an Möglichkeiten haben, dass wir das hinter uns lassen müssen. Und mit dem Gebet und neuen Gedanken und neuen Plänen haben wir uns befasst. Da passt es gut, dass der Predigttext für heute auch vom Neuanfang handelt. Gleich am Anfang der Bibel, die vorletzte Geschichte in den sogenannten Urgeschichten. Das sind Geschichten, die von Urzeiten berichten und doch sind es Geschichten, die etwas Urtypisches sagen. Etwas Urtypisches, also etwas Hochaktuelles, was täglich neu für uns da ist, was es gilt zu sehen. Und jetzt lese ich diesen Text aus dem ersten Buch Mose im 8. Kapitel. So ging Noah heraus mit seinen... Erstmal eine Frage, ist es jetzt besser? Das hat immer so gewummert. Ja, also nicht ganz so nah ran. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alle Vögel, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche ein jegliches mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier, das bei euch lebt. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme und die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken stehen, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Das allererste, Noahs Dank. Noah erlebt etwas vollkommen Neues. Eine katastrophale Vernichtung liegt hinter ihm und er genießt das. Jetzt kommt etwas Neues. Er hätte natürlich auch ganz anders denken können. Ach du meine Güte, was wird denn das? Aber Noah ist dankbar für etwas Neues. Jede Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat, wird es bestätigen können, wie eng hier neues Leben und Angst und Furcht und Sorge und Gefahr zusammenliegen. In der Heimatgemeinde meiner Frau und mir, da gab es einen Brauch, den fand ich interessant. Da hieß es manchmal, nach der Geburt ihres Kindes begeht heute eine Frau ihren ersten Kirchgang zu Gottes Lob und Preis. Oder wenn ein Kind geboren wurde und der Vater ging dann stolz zum Pfarrer und sagte, oder zur Gemeindediakonin, wir haben heute einen Sohn gekriegt, könnt ihr das am nächsten Sonntag mit abkündigen? Ich fand es toll, dass da die Gemeinde sich mit den Anliegen der Menschen zusammentut und dafür betet, ganz persönlich und sehr konkret. Als Dank. Wir kennen doch, dass neues Leben und Katastrophe so eng beieinander liegen können. Da erleidet jemand einen Unfall, kommt wieder ins Leben zurück, mehrere schwere OPs, viel Zittern und Bangen und dann wieder neues Leben. Und da ist ein herzlicher Dank da an alle Ärzte. Da wird erzählt, der Arzt und die Schwestern, das war wunderbar, wie sie sich um mich gekümmert haben. Es gibt natürlich auch die anderen Fälle, die nur meckern, dass die Ärzte irgendwas verzaubeutelt haben und die Schwestern und so weiter und so fort. Aber wir kennen das, nach einer Katastrophe wieder neu anzufangen oder möglicherweise auch wieder in die alten Spuren zurückzufallen. Und nun die Geschichte mit der Arche. Da wird ja oft dargestellt, dass die Leute über Noah gelacht haben, dass er da auf trockenem Land eine Arche baut, ein Schiff baut. Steht alles nicht in der Bibel. Es steht nur in der Bibel, dass Gott dem Noah gesagt hat, was er alles zu machen hat, wie groß und wie weit. Und dann heißt es nur, Noah tat, was der Herr befohlen hat. Wir Menschen sind ja oft sehr gut darin zu erzählen, was wir alles geleistet haben, wie wir gekämpft haben, um unsere Ziele zu erreichen. Das gibt uns dann die Möglichkeit, uns ins rechte Licht zu stellen. Überleg mal, was ich alles geleistet habe und was du nicht geleistet hast. Ich finde es schön, von dem Noah wird das überhaupt nicht berichtet. Noah hat nicht nur am Anfang streng nach Gottes Plan gearbeitet und sogar am Ende der Sintflut wartet er, bis Gott zu ihm sagt, jetzt geh aus der Arche. Und das Erste, was er danach macht, könnte doch eigentlich heißen, Leute, kommt her, wir haben noch 2 Flaschen Wein, wir sind gerettet, wir trinken jetzt den Wein. Nein, Noah baut dem Herrn einen Altar. Dank an Gott, das Erste. Mit seiner Arbeit, dass er einen Altar baut und da drückt er ja aus, dass Gott für ihn der Urgrund und die Urbestimmung auch seines ganz persönlichen Lebens ist. Und jetzt frage ich, ist das Gott nicht auch in unserem Leben der Urgrund und das Entscheidende unseres Lebens? Bloß wir merken es nicht oft und wir erkennen das oft auch nicht an. Drum beten wir in jedem Gottesdienst das Glaubensbekenntnis und sagen es wieder neu, als wir das in der Woche vergessen haben. Ich glaube an Gott mit entweder dem uralten Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 300 und noch was oder mit ganz neuen Liedern und Bekenntnissen. Unser Dank an Gott. Und jeder Gottesdienst soll eigentlich so eine Stelle sein, wo wir da wieder zurückkommen zu diesem Gott, wo wir zusammenkommen, um uns mit allem, was wir sind, Gott zuzuwenden, mit dem Bittgebet, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, oder mit diesen tollen Gebeten, die wir heute gesungen haben in den Liedern, weil wir wissen, das ist wichtig, das brauchen wir, diese neue Hinwendung zu dem Gott, der alleine retten kann. Und um ihm zu danken, um auch zu fragen, Herr, was hast denn du heute mit mir vor? Dazu soll ja die Predigt ein bisschen dienen. Ich hoffe, das klappt auch heute. Und dass wir dann am Ende auch ein Dankopfer geben. Ein Dankopfer, wo wir sagen, Gott, wir sind so reich beschenkt. Und da brauche ich ja nicht zu sagen, wenn wir uns vergleichen mit den vielen anderen Ländern dieser Erde, dass wir bei allem reich beschenkt sind. Und da geben wir etwas ab. Die einen, die machen es, indem sie dann mit diesem Code ihr Konto etwas leerer machen. Die anderen machen es, indem sie eben was in den Beutel oder in die Schale reinlegen. Wie geht es uns als Andreas-Gemeinde? Sintflut haben wir ja nicht erlebt, aber Zerbruch haben wir erlebt. Und jetzt wird auch hier bald der Abbruch aus diesem Gebäude sein, wo wir dieses Gebäude verlassen, wo wir so viel Platz haben, unendlich viele Möglichkeiten, große, große Dinge können wir hier veranstalten. Und wir gehen zurück ins alte Gemeindehaus. Wie sehen wir das zurück in die alten Räume? Können wir uns das wirklich vorstellen, dass Gott uns sagt, ich schenke euch neues Leben, richtig neues Leben, einen richtig guten neuen Anfang? Oder ist es mehr in unserem Herzen, da müssen wir mal sehen, wie das so werden wird, hoffentlich klappt es auch. Ich glaube, wir sollten die Augen offen halten. Gott gibt neues Leben, auch für uns als Gemeinde, auch für uns, wenn wir hier aus diesen Räumen ausziehen und wenn wir wieder ins alte Gemeindehaus gehen. Das fordert uns heraus, neu zu denken. Herr, was hast du mit uns vor? Herr, du gibst uns neues Land. Ich fand das so schön am Reformationstag, als wir dann uns mal richtig bewusst geworden sind, das ist unser Land. Eine Gruppe ist dann um das Gebiet unserer Gemeinde herumgegangen. Und der Albrecht, erstaunlicherweise nach 2 Jahren, weiß ja schon eine unheimliche Menge über das Gebiet. Als wir da an Häusern vorbeikommen, sagt er, ach, hier wohnt der und hier wohnt der und hier wohnt der. Aber Albrecht, das waren 4, 5 Leute und wir sind an Wohnungen vorbeigegangen, wo 1000 Leute leben. Ihr Lieben, das ist unsere Herausforderung. Ist das nicht toll? So einen Gott haben wir, der uns das sendet und der uns das zumutet und der sagt nicht, ich überfrachte euch mit unendlichen Aufgaben, sondern der sagt, ich traue euch zu, dass ihr hier eure neuen Aufgaben findet. Also neu geschenktes Leben, was wir bei Noah sehen und was auch für uns als Gemeinde gilt. Und jetzt kommt das Zweite. Und beim Zweiten habe ich zwei Unterpunkte. Das Erste ist, an Gott dranbleiben, an Gott bleiben. Das sollte ja das Opfer des Noah auch bedeuten, dass er sagt, seinen Söhnen und den Frauen und den Kindern seiner Söhne, dass er sagt, Leute, wir bleiben an Gott dran. jetzt in dieser neuen Situation, ganz egal, wie ihr die neue Situation bewertet, ob ihr sagt, Mann, hier ist ja noch alles voller Schlamm oder wie auch immer. An Gott dranbleiben, mit Dank und neuer Hingabe. Und das ist die geistliche Herausforderung, auch an uns, an Gott dranbleiben. Der wird uns in alle Wahrheit führen. Und deshalb brauchen wir einander. Wir brauchen einander mit den Gaben, die wir jeder durch den Heiligen Geist und durch natürliche Gaben von Gott geschenkt bekommen haben. Mit allen Berufungen, die er auch den verschiedenen Leuten gibt. Aber auch mit aller Demut. Weil wir wissen, und wir haben das ja erlebt, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir brauchen einander als Geschwister, wo niemand die einzige und entscheidende Wahrheit hat, sondern wo wir zusammen Erkenntnis haben über Gott, über sein neues Leben. Und da wird der eine vielleicht sagen, oh, das habe ich noch nie gesehen und das ist mir ein bisschen fremd, was der so sagt. Aber ich weiß genau, Gott hat uns als Gemeinde zusammengefügt. Und als Gemeinde, da sind wir reich. Und als Einzelne, da bleiben wir immer nur Einzelkämpfer und arme Leute, wo wir einander dienen in der Gemeinde mit der Gabe, die ein jeder empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade, wie es im 1. Petrusbrief steht, dort sind wir richtig. Also an Gott bleiben, der das Leben bewahrt. Das war der Punkt 2.1. Jetzt kommt der Punkt 2.2. Und der ist eigentlich die Voraussetzung überhaupt, dass wir diesen Punkt 1.1 überhaupt sagen konnten. An Gott dranbleiben. Gott bleibt dran an uns. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das ist auch das, was wir aus der Sintflut-Geschichte lernen können. Nicht, dass wir sagen, das ist doch gerade noch mal gut gegangen, sondern dass wir sagen, ja, wir wollen dranbleiben. Wir wollen dranbleiben, weil dieser Gott an uns dranbleibt. Die DDR hatte ja eine interessante Nationalhymne, wo der Text am Ende überhaupt nicht mehr gesungen wurde. Und es gibt noch einige unter uns, die haben ja den Text in der Schule noch treulichst gelernt. Da heißt es nämlich, 1949 gedichtet von Johannes R. Becher, lass es dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Ist das nicht ein toller Satz? Lass es dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Und damals sollten, wie ich gehört habe, ich habe es ja nicht erlebt, damals sollten auch die Gottesdienste wieder voll gewesen sein, so erzählt man sich. Nur, das war eben nur die eine Sache. Es gab auch Rachegedanken und es wurde mit Fingern auf die anderen gezeigt. Der westliche Staat war ja der böse Staat und umgedreht auch. Und das haben wir auch erlebt 1989, als wir die Wende in unserem Land hatten, das Abrechnen mit den Stasi-Leuten. Und jetzt die Frage, wie geht Gott in den Neuanfang? Und Gott sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Da wäre die Frage, tut es Gott leid, dass er die jetzt so bestraft hat? Oder hofft er, dass die Menschen jetzt endlich klug werden und neu leben? Oder findet sich Gott einfach nur mit der Realität ab und sagt, naja, die Leute, die sind halt so, lässt sich nicht ändern, müssen wir damit leben. Die Begründung, die müssen wir genau hören. Gott sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Und jetzt kommt ein Denn. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Der einstige Leipziger Theologe Gottfried Vogt sagt zu diesem denn Folgendes: Das ist das auffälligste und unerhörteste denn in der ganzen Bibel. Mit dem denn begründet Gott, die Menschen sind doch böse. Und deshalb, genau deshalb entscheidet er sich für den Menschen, für uns, für die Andreasgemeinde und für seine Kirche in Deutschland und für seine Kirche in der ganzen Welt. Gott erinnert sich an sich selbst, dass er die Menschen geschaffen hat als sein Gegenüber, nicht als Versuchsobjekt, sondern als sein geliebtes Gegenüber. Und daran hält er fest. Ich glaube, das muss ich jeden Tag wieder neu in mein Herz hineinlassen, dass Gott mich als sein Gegenüber haben will. Und das meint er ernst. Und daran hält Gott fest, auch wenn der Mensch durch die Autorität, die Gott ihm ja selber gegeben hat, von Gott abfällt und sich erhebt über Gott. Der Mensch hat sich ja nicht nur von Gott entfernt, sondern er hat sich ja auch von sich selbst entfernt. Aber Gott entfernt sich nicht von den Menschen. Gott entfernt sich nicht von dir und von mir. Er bleibt da und er wartet darauf, dass wir immer wieder umkehren zu ihm. Paul Gerhardt singt das in seinem Morgenlied so wunderbar. Sein Wort und Wille hat ewigen Grund, sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden. Komme, was da wolle und komme, wie die Menschen auch sind, sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden. Das gilt für dich, das gilt für mich. Gott sei Dank. Er gibt uns nicht auf. Und davon leben wir. Und nun kommt das Dritte. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass wir, ich habe es in diesem Bild formuliert, dass wir unter dem Regenbogen von nun an leben dürfen. Der Regenbogen ist das Zukunftszeichen Gottes für Sünder. Das müssen wir wissen, für uns, für diese verrückte Welt, wo wir in der Zeitung lesen, was so alles los ist und wir eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen können. Und Gott sendet seinen Regenbogen darüber. Wir sind Geliebte, wir sind sogar als Sünder Geliebte, die wir ohne Gott gegen uns selbst und gegen die anderen gelebt haben. Wir sind unter dem Regenbogen, dem Zeichen Gottes, für seine unverdiente Treue versammelt, als die, die Vergebung nötig haben und die Vergebung gewähren dürfen, als Botschafter der Versöhnung. Wir als Andreasgemeinde sind unter diesem Zeichen des Regenbogens gesendet in diese Stadt Leipzig und dann gesendet auch in unser neues Gebiet hinein. Als Geliebte Gottes, auch wenn wir mancherlei Narben und Wunden mit uns tragen. Und bei alledem, ihr Lieben, wissen wir ja noch von einem ganz anderen Zeichen als dem Regenbogen. Der Regenbogen, der wird ja heutzutage benutzt für alle kämpferischen Maßnahmen. Der Regenbogen, das ist das Interessante. Wer einen Regenbogen erlebt, der steht erstmal ganz still und sagt, wow. Guck dir das an. Der Regenbogen ist kein Kampfsymbol. Der Regenbogen ist das Symbol der unendlichen Gnade und Liebe Gottes. Und das dürfen wir hineintragen in unsere Welt. Da sind wir gesendet. Und weil der Regenbogen ja dann auch schnell verwechselt wird, Ach ja, kann man ganz genau erklären, wie das ist mit den Ultravioletten und wer weiß welchen Strahlen, die da in der Sonne sind. Und das lässt sich wissenschaftlich erklären, brauchst du gar nicht zu staunen. Die anderen machen ein Kampfsymbol drauf. Drum hat Gott noch ein ganz anderes Symbol uns geschenkt. Das ist das Kreuz. Und das ist das Zeichen der unendlichen Liebe Gottes, unter der wir leben dürfen, heute, morgen und bis in Ewigkeit. Und sogar, der einst, wenn Himmel und Erde einmal vergehen, das Zeichen des Kreuzes, der Liebe Gottes, das übersteht alles. Und in diesem Zeichen lasst uns leben. Amen. Und der Friede Gottes, der um so vieles höher ist als alle unsere Vernunft und Sinne, der bewahre uns mit allem, was wir sind, in dieser Liebe. Amen.